ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine soll mit amerikanischen ATACMS-Raketen Ziele in der von Russland annektierten Region Luhansk angegriffen haben. Dabei seien 3 Menschen getötet worden. US-Präsident Biden hat ein neues Militärpaket für die Ukraine im Umfang von 225 Millionen Dollar angekündigt. Und aus dem Gazastreifen werden auch heute wieder Angriffe gemeldet. Im Zentrum des Küstengebiets sollen dabei mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen sein. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 7. Juni um 17 Uhr. Bei einem ukrainischen Luftangriff in der von Russland annektierten Region Luhansk sind russischen Angaben zufolge 3 Menschen getötet worden. Ein Wohngebäude in der gleichnamigen Regionalhauptstadt sei nach dem Angriff teilweise eingestürzt. Das hat das russische Ministerium für Katastrophenschutz bei Telegram erklärt. Mindestens 20 Menschen seien zudem verletzt worden. Nach Angaben des von Russland ernannten Leiters der Region, Pasechnik, sind unter den Trümmern noch Menschen. Die Rettungskräfte versuchen demnach, sie zu befreien. Das russische Verteidigungsministerium hat gesagt, dass der Angriff mit 5 ATACMS-Raketen aus US-Produktion erfolgt sei. 4 Raketen seien von russischen Luftabwehrsystemen abgefangen worden. Die 5. traf 2 Wohngebäude, hieß es weiter. Bereits zuvor hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, US-Raketen auf zivile Ziele auf russischem Territorium abgeschossen zu haben. Sie seien verantwortlich für den Tod von Frauen und Kindern in der Region Bjelgorod, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa. Überreste der betreffenden HIMARS-Raketen würden als Beweis der Geschehnisse dienen. Die ukrainische Führung drängt schon lange darauf, vom Westen gelieferte Waffen auch auf russischem Territorium einsetzen zu dürfen. Seit kurzem gibt es die Erlaubnis dafür, unter anderem aus den USA und Deutschland. Vor allem die massiven Angriffe russischer Truppen auf die Region Kharkiv seit einigen Wochen haben in Berlin und Washington zu einem Umdenken geführt. Die Ukraine hat den Einsatz westlicher Waffen in Russland nicht offiziell bestätigt. Andrea Beer aus Kiew fasst zusammen, was bislang bekannt ist.
Eine ukrainische Artillerieeinheit an der Frontlinie. Auch sie ist auf westliche Waffen angewiesen. Amerikanische Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Storm Shadow oder Scalp-Raketen aus Großbritannien und Frankreich, das Flugabwehrsystem Patriot oder der von Deutschland gelieferte Raketenwerfer Mars 2. Die ukrainische Führung drängt schon lange darauf, vom Westen gelieferte Waffen wie diese auch auf russischem Territorium einsetzen zu können. Der russische Dauerbeschuss der grenznahen Stadt Kharkiv brachte auch in Washington und Berlin die Wende. Wir spüren das schon, ist Anna Pacharuk aus dem Stadtteil Saltivka im Nordosten von Kharkiv überzeugt. 2 Tage lang habe ich schon keine Explosionen mehr gehört, keine Raketen. Seit 2 Tagen ist es ruhig und wir haben uns ausgeschlafen. Die landesweiten tödlichen russischen Angriffe auf die Ukraine und die Grenzregionen Sumy und Kharkiv gehen weiter. Doch seit einigen Tagen seien auf Kharkiv zumindest keine russischen S-300 Raketen abgeschossen worden. Das erklärte Oleksandr Skorik von der Stadtverwaltung diese Woche im ukrainischen Fernsehen. Mit westlichen Waffen seien in der benachbarten russischen Grenzregion Belgorod Flugabwehrsysteme der russischen Invasoren zerstört worden, analysiert Valeri Rybakich vom Kiewer Fachmedium Defense Express die Situation. Seine Informationen bezieht er unter anderem aus offenen Quellen und Kontakten in der Armee. Das Problem ist jedoch folgendes. Die Russen haben zwar Systeme nach hinten verschieben müssen, aber sie können auch aus Entfernungen schießen, die wir mit den HIMARS nicht erreichen können. Die Ukraine müsse unbedingt auch Langstreckenraketen wie ATACMS einsetzen dürfen, unterstreicht Militärjournalist Rybakich. Damit könnte Kiew unter anderem Ölraffinerien angreifen, die für das russische Militär produzieren, sowie russische Flugabwehr und Truppen, Kommandozentralen, Militärbasen oder Flughäfen. Das Flugzeug mit den Bomben, die das Einkaufszentrum Epizentre in Kharkiv getroffen haben, das ist vom russischen Flughafen Baltimore in der Nähe von Voronezh gestartet. Das sind etwa 220 Kilometer und könnte mit Attackams erreicht werden. Die Russen haben etwa 200 Flugzeuge, die für solche Angriffe eingesetzt werden können. Wenn wir nicht alle zerstören, wäre Russland zumindest gezwungen, die Flugzeuge zu verlegen, was russische Angriffe erschweren würde. Unter anderem russische Gleitbomben machen auch der ukrainischen Armee an der Front zu schaffen. Russland habe mit Gleitbomben unter anderem ukrainische Befestigungsanlagen in der Region Kharkiv zerstört, erzählt Anton dem ARD-Studio Kiew diese Woche am Telefon. Er kommandiert eine Einheit des Achilles-Bataillon in der Region Kharkiv. Vor der Erlaubnis, westliche Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen, seien dort Drohnen aus ukrainischer Produktion eingesetzt worden. Doch diese würden oft abgeschossen und hätten der russischen Flugabwehr nichts anhaben können. Es war ein Problem, den Russen Probleme zu bereiten, sagt Anton lakonisch. Das habe sich ein wenig geändert. All dies trägt bereits erste Früchte. Mehrere Flugabwehrraketen sind bereits zerstört worden, auch mehrere Lagerhäuser und Standorte der russischen Armee. Und so ist auch die russische Offensive etwas weniger intensiv, denn sie sind nun gezwungen, ihre Ressourcen ein wenig zu verteilen. Aber wir haben immer noch Beschränkungen für Angriffe auf die russische Transportinfrastruktur. Sie haben das nicht. Mit dem, was wir haben, können wir keine Flugplätze in Russland angreifen. Es besteht also ein gravierendes Ungleichgewicht, auf die Handlungen der Russen entsprechend zu antworten. Für den Einsatz vom Westen gelieferter Waffen in Russland möchte auch die politische Führung in Kiew am liebsten keine Auflagen mehr. Militärspezialist Valery Rybakich glaubt, dass die USA und andere Länder bestehende Einschränkungen schrittweise lockern und am Ende aufheben. Eines gelte jedoch auch, konstatiert er nüchtern. Die Erlaubnis alleine genüge nicht. Die Ukraine müsse diese Waffen dann auch bekommen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist derzeit zu Besuch in Frankreich. Gestern hatte er dort an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen. US-Präsident Biden ist momentan ebenfalls in Frankreich und hat jetzt bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef in Paris ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 225 Millionen Dollar bekannt gegeben. Zudem äußerte Biden sein Bedauern über die monatelang verzögerte Freigabe von rund 61 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für Kiew durch den US-Kongress. Selenskyj dankte Biden für die großartige Unterstützung der USA. Zuvor hatte Selenskyj Frankreich für die angekündigte Lieferung von Mirage-Kampfflugzeugen gedankt. Frankreichs Präsident Macron hatte gestern angekündigt, der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets vom Typ Mirage 2005 zu überlassen und ukrainische Piloten dafür in Frankreich auszubilden. Wir haben auch hier im Podcast darüber berichtet. Im Beisein Selenskyjs wurde in Paris zudem eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS seine Pläne für den Aufbau eines Werks in der Ukraine zur Produktion von Waffen und Munition bekräftigt. Details zur Höhe der Investition und zur Art der Produktion wurden zunächst nicht bekannt. In der nächsten Woche wird Selenskyj dann zu einer zweitägigen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Berlin kommen. Dort werden mehr als 2000 Teilnehmer aus 60 Ländern erwartet. Am kommenden Dienstag wird Selenskyj nach Angaben der deutschen Presseagentur auch eine Rede im Bundestag halten. Und wir schauen in den Nahen Osten. Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel sorgen die wachsenden Spannungen in der Grenzregion zum Libanon für Besorgnis bei den Vereinten Nationen. Das war heute früh auch Thema hier bei uns im Podcast. Generalsekretär Guterres hatte bereits vor größeren Konflikten an der israelisch-libanesischen Grenze gewarnt, nachdem die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah seit der vergangenen Woche zugenommen haben. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim fasst zusammen, was Guterres konkret befürchtet.
Hunderte Tote, Zehntausende Vertriebene, lodernde Brände und massive Zerstörungen. Generalsekretär Guterres rief dazu auf, das Feuer auf beiden Seiten der sogenannten blauen Linie sofort einzustellen. Über seinen Sprecher warnte er, die Gefechte könnten einen größeren Konflikt mit verheerenden Folgen für die ganze Region auslösen. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen, infolge des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel, tobt auch in der Grenzregion zum Libanon ein wachsender Konflikt. Dort, im Norden von Israel, unterstützt die Terrorgruppe Hisbollah mit ihren Angriffen die Verbündete Hamas im Gazastreifen. Und auch dort ist entgegengestreuter Hoffnungen ein Waffenstillstand weiter nicht in Sicht. Eigentlich sollte es dazu längst eine Resolution im UN-Sicherheitsrat geben. Die USA wollten sie ursprünglich noch diese Woche einbringen, als Rückendeckung für einen Plan zur Beendigung des Gazakriegs.
Bei israelischen Luftangriffen sollen im Zentrum des Gazastreifens in der Nacht mindestens 18 Menschen getötet worden sein, darunter auch Kinder. Betroffen waren nach palästinensischen Angaben die Flüchtlingslager Nusayrat und Maghazi sowie die Städte Deir el-Balah und Suaida. Die Leichen wurden laut Nachrichtenagentur AP in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Toten sollen 4 Kinder und eine Frau sowie der Bürgermeister des Flüchtlingslagers Nusayrat sein. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.